SRF 2 Kultur.
Die Portugiesen haben genug. Die Wut auf die Sparpolitik der Regierung hat am Samstag Hunderttausende Portugiesinnen und Portugiesen auf die Straße getrieben. Die Forderung, die Regierung soll zurücktreten. Protestiert wurde in 30 Städten Portugals und dabei lag immer wieder dieses Lied in der Luft.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
Thomas Fischer ist Korrespondent in Lissabon. Ich habe ihn gefragt, was ist das für ein Lied?
Dieses Lied erinnert an den Sturz einer maroden faschistoiden Diktatur durch die Nelkenrevolution vom 25. April 1974. Die langjährige Diktatur fiel durch einen unblutigen Putsch des Militärs, der aber sofort also breite Unterstützung beim Volk fand. Er löste geradezu Begeisterung aus. In der Nacht auf diesen Tag wurde das Lied als Geheimsignal des Militärs für den Beginn der Operationen im Radio gesendet. In dem Lied besingt der Autor José Afonso die Stadt Grândola in Südportugal als Ort der Brüderlichkeit, in dem das Wort des Volkes zählt. Und dieses Lied ist ein Symbol für einen friedlichen Übergang zur Demokratie. In letzter Zeit ist dieses Lied zu einer Art Hymne der Protestbewegung geworden.
Sie sagen in letzter Zeit, das ist also eine neue Art von Protestbewegung. Letztes Jahr konnte man noch von brennenden Müllcontainern lesen, von fliegenden Steinen in Portugal. Heute singen die Leute.
Es gab im letzten Jahr einzelne Vorfälle mit brennenden Müllcontainern oder auch mit fliegenden Steinen, Flaschen, Tomaten. Aber das waren Ausnahmeerscheinungen. Es gibt in Portugal keine Tradition der Gewalttätigkeit in politischen und sozialen Auseinandersetzungen. Im letzten Jahr stand aber schon die Frage im Raum, ob die Proteste wohl friedlich bleiben würden. Die Organisatoren legen Wert auf friedliche Proteste. Bei den Demonstrationen am Samstag hatte die Polizei vor allem mit der Regelung des Verkehrs zu tun. Die Märsche verliefen absolut friedlich.
Hunderttausende waren da auf den Straßen. Wer ist das? Wer geht jetzt raus?
Hinter den Protesten am Samstag stand eine überparteiliche Bürgerbewegung. Sie hatte über soziale Netze und mit Plakaten zu diesen Aktionen aufgerufen. Auf der Straße waren Leute aller Altersgruppen, da waren junge Leute, Mütter und Väter mit Kindern, Rentner, da waren Arbeitslose, Studenten. Ich habe auch Angehörige der Mittelschicht mit relativ guten Einkommen getroffen. In den Gesichtern sah ich insgesamt weniger Wut als Trauer und Enttäuschung. Enttäuschung darüber, dass es im Land ungerecht zugeht einfach.
Und das ist auch die allgemeine Aussage, die gemeinsame Aussage, die die Leute miteinander verbindet. Oder gibt es da noch eine Art politisches Manifest?
Am Ende der Demonstration wurde ein Manifest verlesen. Gefordert wurden darin ein Rücktritt der Regierung, ein Ende der Austerität und ein Ende der Dominanz der Troika in Portugal. Der Troika, die dem Land im Jahr 2011 einen Notkredit gewährt hatte und dafür die Umsetzung eines strikten Anpassungsprogrammes verlangt. Ja, was die Demonstranten vereinte, war die Ablehnung dieses Kurses. Einen konkreten Ausweg aus der Krise zeigte dieses Manifest aber nicht auf. In Portugal zeichnet sich insgesamt kein politisch mehrheitsfähiger Konsens um eine konkrete Alternative ab. In Portugal sind Konsense gegen etwas immer leichter zu erzielen als Konsense für etwas.
Denken wir mal an den Alltag der Portugiesinnen und Portugiesen. Was belastet denn da die Leute am meisten?
In Alltagsgesprächen ist die Krise fast immer irgendwie präsent. Zu den großen Problemen gehört die Arbeitslosigkeit. Das Land hat eine Quote von inzwischen rund 17% oder inzwischen etwa 40% bei den Jugendlichen. Junge Leute finden immer mehr allenfalls prekäre Jobs, auch wenn sie gut qualifiziert sind. Was machen die Leute? Es gibt wieder eine sehr starke Auswanderung in unterschiedliche Länder, nach Angola, nach Brasilien, Großbritannien, Frankreich, in die Schweiz. Damit werden auch Familien auseinandergerissen. Also die Krise hat durchaus auch ihre menschlichen Kosten. Anders als früher ziehen auch hochqualifizierte Leute weg, weil sie in Portugal keine Chancen sehen. Das ist allgemein demotivierend. Ja, und dann bleibt auch im Alltag das Gefühl einer Ohnmacht gegenüber Phänomenen wie Vetternwirtschaft und Korruption. Es bleibt das Gefühl, es lohnt sich nicht, sich hier in Portugal für etwas einzusetzen.
Wie helfen sich da die Leute im Alltag?
Ja, da ist erstmal die Sehnsucht nach besseren Zeiten. Vor einigen Tagen hörte ich eine Frau in einem Laden, sie sagte, wir bräuchten wieder eine Revolution. Das war eine schon ältere Frau, die die Nelkenrevolution mit der Aufbruchstimmung miterlebt hat. Erstaunlich ist im Alltag immer noch das Improvisationstalent der Leute in diesem Land. Eine sehr wichtige Rolle spielt natürlich die Familie. Eine immer wichtigere Rolle spielen aber auch karitative Organisationen. Sehr viel funktioniert in Portugal nur dank Menschen und dank Menschlichkeit. Und diesen Faktor Mensch vernachlässigt die Regierung. Und das verstärkt die Frustration und das Gefühl, dass es einfach im Land ungerecht zugeht.
Dieses Wochenende sind in Berlin Tausende zusammengekommen, um gegen einen baulichen Eingriff in die Berliner Mauer zu protestieren. Die East Side Gallery ist zur Street Art Mahnmal geworden und nun sollen Teile des weltbekannten historischen Denkmals abgerissen werden, um Platz zu machen für Luxuswohnungen. Das passt den Berlinern nicht. Die Demonstranten hatten aber Erfolg. Die Abrissarbeiten der bunt bemalten Mauer sind inzwischen eingestellt worden. Viele Emotionen für diese Mauer. Ich habe Korrespondenten Kaspar Selk gefragt, was dahinter steckt.
Es ist ein sehr beliebtes Touristenziel, es ist aber schon mehr. Es ist das längste noch bestehende Stück der Berliner Mauer, 1,3 Kilometer lang. Und zwar bemalt, als Freiluftgalerie sozusagen, bemalt von 118 Künstlern. Das hat eine Geschichte. Nach dem Fall der Mauer schlossen sich der Künstlerverband des Ostens und der Künstlerverband des Westens zusammen. Und sie haben beschlossen, aus diesem Stück Mauer eine Galerie zu machen, eine Freiluftgalerie. Und zwar mit den ganzen Gemälden da drauf und der Mauer selber. Sozusagen die Trennung der Stadt, aber dann auch die Wiedervereinigung, die Bewegung, die entstanden ist, zu symbolisieren, daran zu erinnern. Also es ist schon mehr als nur ein Touristenziel.
Die East Side Gallery ist also ein Stück Geschichte, sagen Sie. Kann man die denn noch anderswo finden in Berlin?
Die kann man an ganz vielen Orten finden. Der berühmte Checkpoint Charlie, dort jetzt auch das große Panorama, wo ein Stück Alltag an der Mauer auf 360 Grad sichtbar wird. Aber der Hauptort, wo die ganze Mauer und ihre Geschichte dokumentiert ist, ist die Gedenkstätte an der Bernauer Straße. Dort hat es noch ein ganzes Stück Mauerstreifen mit den ganzen Befestigungen, den Schießtürmen und all dem. Das fehlt unten an der East Side Gallery. Dort hat es auch ein Dokumentationszentrum, ein Besucherzentrum. Also es gibt schon noch andere Orte, wo an die Mauer und die Zeit damals erinnert wird.
Die East Side Gallery soll nicht abgerissen werden, sondern ein Teil der Mauer soll versetzt werden an einen anderen Ort, um einen Durchgang frei zu machen. Für mich klingt das jetzt nicht nach so viel, nicht so schlimm, nur ein kleines Stück Mauer zu versetzen. Was ist es, was die Leute genau ärgert?
Es ist so, es wird wirklich nur ein kleiner Teil weggenommen und der würde an einer anderen Stelle auch wieder angefügt. Was die Leute ärgert, ist, dass das Gesamtbild kaputt geht. Der Denkmaleffekt, sagen die Leute hier. Also man will da irgendwo hindurch, man kommt nicht durch, es ist eine Riesenmauer im Weg und genau diese Sperre, die das Ganze halt auch symbolisiert, wird dadurch unterbrochen. Das ist mindestens einer der verschiedenen Aspekte, die da ins Feld geführt werden.
Im Zusammenhang mit dem Abriss oder der Versetzung der Mauer steht auch ein geplanter Bau einer Luxusimmobilie. Ist das vielleicht das auch, was die Gemüter ein bisschen erhitzt?
Sehr stark. Wir reden vom Bezirk Friedrichshain, den diese East Side Gallery gegen die Spree hinunter abgrenzt. Friedrichshain ist eines der Quartiere, in der in den letzten 10, 15 Jahren die jungen Leute gezogen sind, die Kreativszene hingezogen ist. Da in Friedrichshain ist noch nicht jedes Haus renoviert, aber diese Gentrifizierung zieht dort ein. Die Proteste sind heftig, man wehrt sich für billigen Wohnraum. Und jetzt kommt eben auch unten an der Eastside Gallery dieses Thema ins Spiel. Es ist in der Tat so, dass dieser Durchgang, der da freigemacht werden soll, einerseits Zugang geben soll zu einem Steg, den man über die Spree da bauen will, aber zum anderen eben auch soll das ein Zugang werden zu einem Luxuswohnungsprojekt, zu einem Hochhaus mit sehr, sehr teuren Wohnungen. Und das befeuert natürlich den Protest. Das ist genau das Thema, das man in Friedrichshain nicht haben will.
6.000 Demonstranten mindestens waren da am Wochenende. Also ist eigentlich die ganze Stadt im Aufruhr.
Das wäre massiv übertrieben. Es ist ein Protest gegen Kommerzialisierung, es ist ein Protest gegen die Gentrifizierung. Es gibt da sehr grundsätzliche Argumente, aber man muss auch sehen, ein bisschen banal gesagt, gestern war seit langer, langer Zeit das erste schöne Wochenende. Man konnte wieder an die Spree runter und da war das Ganze so eine Mischung zwischen Protest und einer Art Partystimmung. Man hat mal wieder die Sonne an der Spree unten genießen können und da ist Verschiedenes zusammengekommen.
Frühlingsgefühle hin oder her, der Protest hier hat Erfolg. Zwar sind Baumaschinen an der Eastside Gallery aufgefahren, abgerissen wird vorerst aber nichts. Der Bürgermeister Berlins will sich der Sache annehmen, alles Weitere dann Mitte März. Der Schweizer Regisseur Milo Rau hat ein Händchen für heiße Themen. Um den Völkermord in Ruanda drehte sich sein letztes Theaterprojekt. Jetzt hat er sich russische Prozesse gegen Kulturschaffende vorgenommen. Von Freitag bis gestern Sonntag ging in Moskau das Theaterspektakel «Die Moskauer Prozesse» über die Bühne. In diesen 3 Tagen wurden mit viel tatsächlich Beteiligten reale Prozesse wieder aufgelegt, und zwar Prozesse, die im russischen Kulturmilieu stattfanden, darunter der Prozess gegen die Punkband Pussy Riot und 2 Prozesse gegen Kuratoren von religionskritischen Ausstellungen. Die Theaterkritikerin Christine Wahl hat die theatrale Neuauflage der Prozesse verfolgt. Meine Kollegin Elinor Landmann hat sie in Russland erreicht.
Christine Wahl, 3 Prozesse aus dem russischen Kulturmilieu wurden bis Sonntag in Moskau neu aufgelegt. In allen 3 Fällen wurden die Angeklagten real verurteilt, und zwar weil sie religiöse Gefühle verletzt haben. Zu welchem Urteil gelangte man jetzt auf der Theaterbühne?
Das Urteil lautet unschuldig. Die 7 Schöffen haben dieses Urteil nach 3 Verhandlungstagen gefällt. Das ging nach dem Mehrheitsprinzip. Und die Schöffen, das waren 7 Moskauerinnen und Moskauer, die Milo Rau nach Zufallsprinzip ausgewählt hat. Statistisch gesehen haben die einen ganz guten Bevölkerungsquerschnitt repräsentiert.
Wie kamen diese 7 Geschworenen zu ihrem Urteil?
Also es war so, dass alle 3 Fälle die beiden religionskritischen Ausstellungen, Achtung Religion und verbotene Kunst, sowie die Pussy Riot Aktion erstmal nacheinander und gesondert verhandelt wurden. Jeder Fall etwa 3 Stunden lang. Und Verhandlung heißt dabei, dass tatsächlich Experten zu Wort kamen, die jeweils im Kreuzverhör von Anklage und Verteidigung befragt wurden. Also beispielsweise der Kurator einer der Ausstellungen, die zur Debatte stand, dann das auf Bewährung verurteilte Pussy Riot-Mitglied Jekaterina Samutsevich, ranghohe Kirchenvertreter, Gläubige, die Protestaktionen gegen Pussy Riot initiiert haben und so weiter und so fort. Also diese ganzen verschiedenen Seiten kamen da zu Wort. Und die Schöffen haben sich das angehört, wie die Theaterzuschauer auch, und haben dann eben nach 3 Tagen auf dieser Basis ihr Urteil gefällt.
War dieses Urteil denn jetzt der Höhepunkt dieser 3-tägigen Veranstaltung?
Ah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das war ein unglaublich guter Schlusspunkt unter diese 3 Tage. Aber die 3 Tage vorher, die waren wirklich unglaublich erhellend, weil Milo Rau einfach ein großartiges Casting gemacht hat. Also das Bild, was wir uns gemeinhin von solchen Prozessen beziehungsweise von den Meinungen, die dahinter stehen, machen, gewinnt natürlich durch so eine Veranstaltung wahnsinnig an Komplexität. Also der westliche Diskurs kategorisiert ja gemeinhin relativ klar in Kunst versus Religion, Dissidenz versus Staatsdoktrin. Und bei Bei Rau gibt es dann halt Experten, die diese schönen Schemata auf eine sehr eindrückliche Art und Weise durchkreuzen. Also Rau hat dann den ultranationalistischen Künstler und übrigens auch Kandinsky-Preisträger, der die Pussy Riot-Aktion aufs Schärfste verurteilt und der in diesen Künstlern die Avantgarde eines liberalen, totalitären Staates sieht. Und Milo Rau hat genauso den ranghohen orthodoxen Gläubigen, der Meinung ist, dass die Kunstfreiheit ein hohes, unantastbares Gut ist. Also diese verschiedenen Meinungen in einer relativ differenzierten Form zu hören, das verschafft einem einfach ein völlig anderes Bild von dem Klima, was in dem Land herrscht und von den Diskursen, die geführt werden. Und ich muss sagen, dass ich das unter dem Aspekt dokumentarisches Theater wirklich herausragend fand.
Drei interessante Tage, die auf eine gewisse Weise auch unsere vorgefassten Meinungen über Russland revidieren. Gab es denn auch Bestätigungen von Vorurteilen?
Ja, es kam zu den erwarteten Demonstrationen der Staatsmacht. Erst am dritten Tag allerdings. Beamte der Migrationsbehörde haben die Veranstaltung gestört. Milo Rau musste sich ausweisen. Sein Visum wurde überprüft. Die Dinge zogen sich hin. Es konnte dann erst zwei Stunden später weitergehen. Und als dann die Verhandlung fortgesetzt werden konnte, stürmte eine Handvoll Kosaken in den Saal, die überprüfen wollten, ob zu religiösen Verletzungen kommt. Auf jeden Fall kam es doch zu einigen Zwischenfällen, die eher unser Bild bestätigen.
Sie haben es gesagt, Christine Wahl, die sieben Geschworenen, die kamen zu einem Urteil, und zwar zum Urteil unschuldig in allen drei Fällen. Wenn man da so ein Theaterprojekt darüber macht und solche Prozesse wiederholt mit offenem Ausgang, geht es da nicht irgendwie auch um die Korrektur der realen Urteile?
Ich glaube, es geht darum, mit einer zeitlichen Distanz und im Schutz eines Theaterraumes einfach einen Diskurs zu eröffnen oder eine Diskursmöglichkeit zu geben. Es ist sehr ungewöhnlich, dass dissidente Künstler und Vertreter der Staatsdoktrin überhaupt in einem Raum zusammen auftreten. Solche Anmaßungen wie Korrektur oder Gegenentwurf, das stand, glaube ich, überhaupt nicht im Vordergrund, sondern ich glaube, es ging wirklich einfach um die Öffnung eines Diskursfeldes. Und das ist gut gelungen.
Die Zürchner Gessnerallee zeigt einen Film über Milo Raus Moskauer Theatervorstellungen Mitte März. Die Universität Zürich ist in den Schlagzeilen. Die Nachfolge für den anerkannten Lehrstuhl von Heinz Bonfadelli am Institut für Publizistik soll bestimmt werden. Der Zürcher Tagesanzeiger schrieb letzte Woche einen kritischen Artikel über das Berufungsverfahren am publizistischen Seminar. Zu viel der Öffentlichkeit für die Universität Zürich. Das Berufungsverfahren wurde kurzerhand gestoppt. Nino Gadient zu den Gründen.
Die Suche nach einem Dozenten für Medienforschung gestaltet sich für den Rektor der Universität Zürich schwieriger als gedacht. Nach dem Tagesanzeiger-Artikel gingen die Wogen hoch. Nur deutsche Wissenschaftler wurden zur Probevorlesung eingeladen, schrieb die Zeitung. Der Präsident der Auswahlkommission bat daraufhin, das Berufungsverfahren zu stoppen, sagt Rektor Andreas Fischer und liefert detaillierte Gründe.
Es sind im Wesentlichen sind es Kontaktnamen, Mails, diffamierenden Inhalts gegenüber einzelnen Kommissionsmitgliedern. Dann wurden auch die Kandidierenden direkt kontaktiert. Ich sage nicht diffamierend, aber sie wurden direkt kontaktiert. Das bedeutet, dass ein vertrauliches Berufungsverfahren dann plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit getaucht würde, und das tut ihnen nicht gut.
Eine Zeitung berichtet über ein uni-internes Verfahren. Negative Reaktionen sorgen dafür, dass das Auswahlverfahren gestoppt wird. Kann ein einziger Artikel die Verantwortlichen der Uni Zürich in die Knie zwingen? Nein, sagt Daniel Perrin. Der Professor für Medienlinguistik ortet eher die Macht des öffentlichen Diskurses.
Das Spannende an diesem Artikel ist ja nicht der Artikel selbst, sondern sind die Anschlussdiskurse. Also was das alles an Meinungsäußerungen, an nachfolgender Berichterstattung ausgelöst hat. Und das zeugt von einem öffentlichen Interesse. Also ist es nicht das Medium, das hier mächtig ist oder sich machtvoll verhält, sondern das Medium vermittelt. Und es gibt offensichtlich hier ein öffentliches Interesse, mitzureden, mitzudenken.
Die Diskussion um die Nachfolge von Heinz Bonfadelli stoppt den Berufungsprozess und feuert gleichzeitig die altbekannte Nationalitätendiskussion an.
Es ging nicht um Berufung an sich, sondern es ging um die Vorstellung, dass hier keine Schweizer dabei sind. Oder dann in einer etwas vielleicht reflektierteren Variante, dass es so sein könnte, dass niemand dieser deutschen BewerberInnen genug Bescheid weiß über das Schweizer Mediensystem.
Nicht nur helvetische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfügen über exzellente Kenntnisse des Schweizer Mediensystems, das ist klar. Die Kritik des Tagesanzeigers an der deutschen Kandidatenauswahl ringt dem Unidirektor aber dennoch die Aussage ab, dass es jetzt denkbar sei, zusätzlich auch Schweizer Kandidaten zu prüfen. Für Andreas Fischer kommt es jetzt vor allem auf die Qualität der Kommissionsarbeit an, mediale Schelte hin oder her. Der Unirektor sieht drei mögliche Vorgehensweisen.
Die eine wäre, dass wir uns überzeugen lassen, dass die Kommission ihre Arbeit gut und sorgfältig gemacht hat, dass sie uns überzeugt. Dann würden wir ihr sagen, so weiterzuarbeiten. Es könnte sein, dass wir sie weiterarbeiten lassen, aber mit Auflagen, dass wir die Kommission bitten, gewisse Dinge anders oder noch einmal zu machen. Und die dritte radikalste Variante wäre, dass wir die Kommission auflösen und das Verfahren neu beginnen.
Egal für welche Variante sich die Universität Zürich entscheidet, sie muss schnell entscheiden. Denn im Sommer 2014 wird Heinz Bonfadelli, Professor für Mediennutzung und Medienwirkung, altershalber abgelöst.
Das Zürcher Kunsthaus erhält zwei neue Kuratoren. Katrin Hug, Kuratorin an der Kunsthalle in Wien, und Oliver Wick, bisheriger Kurator an der Fondation Baylor in Rien. Sie beide machten das Rennen. Oliver Wick legt Wert darauf, sich beim Ausstellen von gängigen Konventionen zu lösen.
Ich denke, eine Ausstellung ist etwas in sich Abgeschlossenes und als solches soll sie auch konzipiert werden. Damit meine ich vor allem, dass es eine ganz unmittelbare, direkte Bezugnahme zum Betrachter erfordert. Also ich möchte nicht eine überdidaktisierte, strikt chronologisch gehängte Ausstellung präsentieren. Ich denke, man muss auf die Bilder hören und ihre Qualität sehen und die dann eben in einen Klang bringen, der ganz unmittelbar auf den Besucher wirkt.
Sagt Oliver Wick, neuer Kurator am Kunsthaus Zürich. Er ersetzt gemeinsam mit Katrin Hug die bisherigen Kuratoren Tobia Betzola, der Direktor im Folkwang-Museum in Essen wird, und Bice Kuriger, die in den Ruhestand tritt. Die Schweizer Cellistin Chiara Enderle hat den ersten Preis am Lutoslawski-Cello-Wettbewerb gewonnen. Chiara Enderle wurde 1992 geboren. Sie studiert an der Hochschule der Künste Zürich. Bereits viermal hat sie den Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb gewonnen. Der Witold-Lutoslawski-Wettbewerb für Violoncello findet in Warschau statt und gehört zu den großen internationalen Nachwuchswettbewerben. Neben einem breiten Repertoire wird als Pflichtstück das Cellokonzert von Witold-Lutoslawski verlangt. Die Choreografin Sascha Walz wird im kommenden Jahr Richard Wagners Oper Tannhäuser an der Berliner Staatsoper inszenieren. Das kündigte Generalmusikdirektor Daniel Barenboim heute an. Seit 2005 widmet sich die Choreografin Sascha Walz der Oper. In Verbindung mit Tanz hat sie gar ein eigenes Genre, das Genre der choreografischen Oper, gegründet. Damit bleibt Sascha Walz Berlin erhalten. Die Choreografin hatte jüngst erklärt, dass sie mit ihrer Kompanie Sascha Walz & Guests die Stadt verlassen wolle. Sie beklagte sich über die mangelnde Unterstützung durch den Berliner Senat.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.